Ja, hallo und willkommen bei unseren Dialogen mit dem Unterbewusstsein, dem Podcast des Blackbox-Protokolls. Am Mikrofon für euch Thomas Heine und heute wird's furchteinflößend. Nee, natürlich nicht, eher im Gegenteil, aber sicher wieder informativ und vielleicht zieht der ein oder andere auch konkret für sich selbst etwas aus dem Thema. Und wenn das nicht reicht, helfen möglicherweise unsere Seminare und Vorträge weiter. Nachdem wir in unseren Episoden 83 und 84 über das Lachen gesprochen haben, wollte ich heute mal ein etwas ernsteres Thema aufgreifen. Und wie es der Titel schon sagt, geht es um Angst. Das ist nämlich ein Thema, das für viele Menschen auch bei uns zum Alltag gehört. Das merken wir im Rahmen unserer Seminare immer wieder, auch wenn es Nichtbetroffene meist gar nicht so richtig mitbekommen. Und dabei rede ich jetzt nicht etwa von der kindlichen Angst vor dem Monster unterm Bett. In Deutschland leiden immerhin etwa 10 Millionen Menschen unter Angststörungen mit unterschiedlich starker Ausprägung. Bei manchen sind das Panikattacken, bei anderen ganz allgemeine Ängste und bei wieder anderen spezifische Phobien. Und die Folgen wirken sich manchmal wirklich massiv auf den Alltag des Betroffenen aus, je nach Ausprägungsgrad. Menschen, die darunter leiden, meiden dann zum Beispiel bestimmte Situationen oder ziehen sich manchmal vollkommen von der Umgebung zurück. Und Angst in dieser Beziehung ist dann natürlich ein echtes Problem und da ist in jedem Fall Hilfe nötig. Wobei Angst generell ja einen evolutionsbiologischen Sinn hat. Im rechten Maß und zum rechten Zeitpunkt ist es eben ein natürlicher Warnmechanismus, der das Überleben sichert. Und dieser Warnmechanismus hält uns dann davon ab, zu große Risiken einzugehen. Auf der körperlichen Ebene mobilisiert sie auch zusätzliche Kräfte, entweder zur Verteidigung oder zur Flucht, Fight or Flight. Natürlich fühlen sich Menschen manchmal auch vor Angst wie gelähmt, subjektiv. Aber im Grunde genommen ist es eine eher mobilisierende Emotion. Deshalb sind Menschen, die von etwas bedroht sind und Angst haben, manchmal auch zu Leistungen fähig, die ihnen unter normalen Umständen nie möglich gewesen wären. Kann man dann, wie gesagt, auch leicht messen. Die Nebennieren schütten Adrenalin und Noradrenalin aus und beide Hormone überschwemmen den Körper geradezu. Und als Folge davon schlägt dann das Herz schneller, Blutdruck und Puls steigen, die Atemfrequenz nimmt zu. Dadurch gelangt dann mehr Sauerstoff in den Körper, den die Muskulatur wiederum braucht. Und damit ist die Kampf- oder Fluchtbereitschaft erhöht. Das Sprichwort Angst verleiht Flügel, hat also einen wahren Kern. Flügel wachsen zwar genauso wenig wie bei Energy Drinks, aber die körperliche Leistungsfähigkeit wird beflügelt. Allerdings eben mehr die körperliche und weniger die mentale oder geistige. Denn mit dem Pushen bestimmter Körperteile geht ein Hemmen anderer einher. Das ist auch sinnvoll, denn zu viel Nachdenken ist in einer akuten Gefahrensituation ja kaum hilfreich. Das klassische Beispiel ist daher gerne der böse Säbelzahntiger, der im Gebüsch lauert, um sich unseren verwandten Neandertaler oder den frühen Homo sapiens zum Abendessen einzuverleiben. Und da war es zu dieser Zeit natürlich sinnvoll, auf so eine allgegenwärtige Bedrohung gefasst zu sein und Angst zu haben und möglichst schnell, ohne langes Grübeln und Abwägen, die Beine in die Hand zu nehmen. Gab allen Grund dazu. Inzwischen sind solche Ängste für die meisten Menschen natürlich von der Realität überholt. Heute gibt's genauso wenig Säbelzahntiger wie Monster unterm Bett. Gibt ja nicht mal mehr Braunbären in Europa. Okay, in anderen Teilen der Welt ist das noch etwas anders. In Teilen Asiens, Afrikas, Amerikas, da gibt's schon noch Löwen, Tiger oder Grizzlybären. Aber in den größeren Städten der Industrienationen gibt's kaum noch reale Bedrohung durch die Natur. Wenn wir mal von hausgemachten Katastrophen, die zum Beispiel klimabedingt sind, absehen. Und weil eben gerade in den Großstädten der westlich geprägten Industrienationen solche Gefahren mehr und mehr abnehmen, suchen sich Menschen dort vermehrt eigene. Die schaffen sich dann selber künstliche Bedrohungen und setzen sich Risiken aus, eben um den Kick des Adrenalins zu bekommen, der in unserer meist sicheren Wohlstandsgesellschaft kaum noch zum Alltag gehört. Über die Psychologie des Risikos haben wir in den Episoden 28 und 29 schon mal gesprochen. Wen es interessiert, warum sich manche Menschen in bestimmten Situationen gezielt lebensgefährlichen Risiken aussetzen und warum die Wahrnehmung des Risikos doch sehr unterschiedlich ist, kann ja da noch einmal reinhören. Aber nochmal zurück zum Thema Ängste. Diese ursprünglichen Ängste vor lebensbedrohlichen Angriffen aus der Natur, die sind wie gesagt heute weitgehend gegenstandslos geworden. Und dafür haben wir in unserer Wohlstandsgesellschaft neue Ängste ausgebildet. Vor Atomkraft zum Beispiel oder einem Atomkrieg oder, was vielleicht noch näher liegt, vor Arbeitslosigkeit oder auch vor genetisch veränderten Lebensmitteln oder, ganz aktuell, egal ob das einen objektiven Grund hat oder nicht, Angst vor Überfremdung durch Einwanderer und Flüchtlinge. Und dann werden solche Ängste natürlich auch politisch ausgenutzt und geschürt. Sei es von Parteien, die die Flüchtlingskrise zum Anlass nehmen, sich zu profilieren, oder seien es Umweltängste mit Stichworten wie Monsanto und Glyphosat oder Klimawandel. In jedem Fall werden existierende Ängste ausgenutzt, um damit Wähler zu gewinnen. Und das Interessante dabei ist, dass es überhaupt keine Rolle spielt, ob solche Ängste im konkreten Fall begründet sind oder nicht. Wenn Menschen sich angesprochen fühlen, dann erfüllen die ihren Zweck. Und da sind wir bei einem Kernpunkt. Ängste sind subjektiv. Ob irgendeine Situation objektiv ein Gefahrenpotenzial hat oder nicht, spielt für den Betroffenen gar keine Rolle. Wenn er oder sie Angst empfindet, dann ist das eben so. Nehmen wir mal ein ganz harmloses Beispiel. Es gibt viele, die zwar schwimmen können, sich aber trotzdem nicht trauen, im Schwimmbad auch nur vom Startblock, geschweige denn vom Sprungbrett ins Wasser zu springen. Obwohl sie wissen, dass sie schwimmen können und obwohl sie wissen, dass ein Aufprall aus einer Höhe von noch nicht mal einem Meter kein Verletzungspotenzial birgt. Aber Angst haben sie trotzdem. Und dies nicht nur physiologisch messbar, sondern auch für den Betroffenen absolut real. Ob ein anderer den Angstauslöser nachvollziehen kann oder nicht, spielt wie gesagt überhaupt keine Rolle. Also Angst an sich ist eine sinnvolle Erfindung. Aber wenn die Dosis nicht stimmt, wenn die Schwelle, bei der diese Angst ausgelöst wird, unangemessen ist, dann wird sie eben zum Problem. Wobei es auch unterschiedliche Arten von Ängsten gibt. Und damit meine ich jetzt nicht, ob ich unter Arachibutyrophobie leide oder unter Skorodophobie. Also entweder der Angst, dass mir Erdnussbutter am Gaumen kleben bleibt, oder der Angst vor Knoblauch. So lustig das übrigens für uns klingen mag, für Betroffene sind das sehr reale Probleme. Wie gesagt, Angst ist subjektiv und ob du oder ich eine spezielle Angst nachvollziehen können oder nicht, das macht sie für den Betroffenen nicht mehr oder weniger real. Aber noch einmal zurück zu den unterschiedlichen Arten von Ängsten, die ich gerade erwähnt habe. Es geht dabei nicht um die Frage, ob ich nun vor diesem oder jenem Angst habe. In der Psychologie wird zwischen Angst als Zustand und Angst als Eigenschaft unterschieden. Das eine, die Zustandsangst, ist eine vorübergehende Emotion. Eine Emotion, die ich als Folge einer realen, akuten Gefahr empfinde. Und das kennt sicher jeder. Das andere, die Eigenschaftsangst, führt dazu, dass jemand Situationen auch ohne akute Bedrohung als gefährlich einschätzt. Und das könnte man dann auch als große oder übergroße Ängstlichkeit bezeichnen. In diesem Fall muss also gar keine konkrete Bedrohung da sein, damit die entsprechende Emotion und die zugehörigen körperlichen Begleiterscheinungen auftreten. Ja, was machen wir nun damit? Welche Möglichkeiten haben wir, mit Ängsten umzugehen, wenn sie das normale Maß überschreiten? Und mit einem normalen Maß meinen wir jetzt mal etwas, das das alltägliche Leben nicht beeinträchtigt. Wenn Ängste pathologische Formen annehmen, wenn man also krankhaft besessen vom Auslöser dieser Angst ist und damit ein normales, unbeschwertes Leben nicht mehr so einfach möglich ist, dann ist in jedem Fall eine Therapie angebracht. Denn dauerhafte Angst kann auch zu emotionalen Dauerschäden führen. Das heißt, die Angst und die körperlichen Stresszustände, die damit einhergehen, die können chronisch werden. Und dann treten sie nicht mehr nur in einem Moment auf, wo sie akut getriggert werden, sondern sie liegen eben ständig vor. Wobei es natürlich auch genug Probleme gibt, die nicht gleich ganz so dramatisch sind, aber trotzdem, na zumindest sehr lästig. Nehmen wir Menschen, die nicht in den Urlaub fliegen können, weil sich ihnen schon beim Gedanken daran, in ein Flugzeug einzusteigen, der Puls beschleunigt. Oder denken wir an Menschen, die generelle Probleme mit Prüfungen haben und die aufgrund dessen in Prüfungen auch immer schlechter abschneiden, als sie es eigentlich müssten, als es eigentlich ihrer Leistungsfähigkeit entspräche. Und solchen Menschen kann dann zum Beispiel recht gut in einer Hypnotherapie geholfen werden. Und gerade die letzten beiden Beispiele, die betreffen auch Themen, die in unseren Selbsthypnose-Seminaren sehr gut aufgefangen werden können. Und das Prüfungsthema lässt sich auch noch weiter fassen. Es muss ja gar keine Prüfung im klassischen Sinne sein. Wenn jemand zum Beispiel Probleme hat, vor anderen Menschen frei zu reden, ist es praktisch das Gleiche. Oder auch das Problem des Trainingsweltmeisters im Sport schlägt in diese Richtung. Jemand, der im Training hervorragende Leistungen bringt, im Wettkampf aber regelmäßig an seinem Kopf scheitert und daran, seine Nerven nicht in den Griff zu bekommen. Auch mit solchen Themen wäre man in einem unserer Selbsthypnose-Seminare gut aufgehoben. Wenn es um richtige Phobien geht, dann wird in der Therapie häufig mit Konfrontation gearbeitet. Das bedeutet, dass der oder die Betreffende wiederholt der ängstigenden Situation ausgesetzt wird. Sei es, dass jemand mit Höhenangst eben mit Höhe konfrontiert wird oder ein Mensch mit Angst vor Spinnen eben mit Spinnen. Die Konfrontationstherapie setzt dabei letztlich auf Gewöhnung. Der Psychologe Professor Georg Eifert von der Chapman University in Kalifornien hat mal ein ganz plastisches Bild vom Umgang mit Ängsten entworfen. Er verwendet als Metapher ein Tauziehen. An einem Ende ziehe ich und am anderen zieht die Angst. Das Problem dabei ist, dass je mehr an einem Ende gezogen wird, desto mehr wird an der anderen Seite dagegen gehalten. Das ist also wie eine Art Wettrüsten, bei dem es einfach keinen Sieger gibt und auch keinen wirklichen Ausweg aus der Situation. Und sicher ist es ein natürlicher Drang, eine Angst besiegen zu wollen, also sie unterwerfen zu wollen. Aber nach Professor Eifert ist dieser Ansatz allzu oft nicht von Erfolg gekrönt, eben wie bei einem Wettrüsten. Solange nicht eine von beiden Seiten damit aufhört, gibt es auch kein Ende, sondern nur einen stärkeren Zug auf der einen Seite und die andere Seite reagiert daraufhin mit einem noch stärkeren Zug dagegen und so weiter. Professor Eifert hat dementsprechend einen Ansatz konzipiert, der als akzeptanzorientierte Therapie bezeichnet wird. Um mal im Bild zu bleiben, es geht also darum, dass ein Betroffener aus dem Tauziehen aussteigt. Also das Seil auf den Boden legt und dann einfach mal beobachtet, was das Angstmonster am anderen Ende des Taus tut. Und daraus ergeben sich dann diverse Vorteile. Das beginnt bereits damit, dass sich im Moment des Nicht-mehr-Gegenhaltens oft herausstellt, dass auch der Gegner, also die Angst, gar nicht mehr am Tau zieht. Auch energetisch ist das natürlich sparsamer, weil all die Kraft, die ich für das Ziehen aufgebracht habe, die kann ich jetzt in andere Dinge stecken. Und diese ständige gedankliche und körperliche Auseinandersetzung, die es bis dahin gab, machen mitunter das Thema auch erst wichtig. Man macht damit ein Thema wichtig, man nimmt es zu wichtig. Und am Ende besteht möglicherweise das ganze Leben nur noch aus diesen Ängsten. Daher ist sein Ansatz eben ein akzeptanzorientierter. Versuche nicht zwingend, deine Ängste zu besiegen, sondern versuche ihnen eine möglichst gelassene Akzeptanz entgegenzubringen. Damit relativiert sich schon sehr viel. Eine konkrete Methode im Prozess zu dieser Akzeptanz ist übrigens, die Geschichte der betreffenden Angst aufzuschreiben. Und zwar zweimal, also in zwei Versionen. Einmal als dramatische Tragödie und einmal als Komödie. Auch das hilft schon sehr viel zu relativieren. Und anschließend soll der Betreffende dann von seinem Leben erzählen, wohlbemerkt von seinem Leben und nicht von seinen Ängsten. Auch damit wird deutlich, dass die Person in dem, was sie ausmacht, eben nicht aus Ängsten besteht, sondern aus vielen, vielen anderen Aspekten und Facetten. Einen etwas morbiden, aber trotzdem ziemlich lustigen Twist hat Professor Eifert letztlich noch, wenn er seine Patienten fragt, was denn irgendwann mal auf ihrem Grabstein stehen solle. Seiner Erfahrung nach hat noch nie jemand geantwortet, hier ruht Frau Marianne Mustermann, die ihre Angstneurosen gut im Griff hatte. Letztlich geht es also jedem im Leben nicht um seine Ängste, sondern um ganz andere Dinge, die deutlich wichtiger sind. Und deshalb sollte man auch seine Ängste nicht zu wichtig nehmen. Eine möglichst gelassene Akzeptanz dessen, was ich nicht ändern kann, ist eben auch ein Ansatz. Eben nur einer. Wie bei allen Therapien kommt es natürlich immer auf den Einzelfall an. Ja, davon abgesehen war es das auch schon wieder für heute und ich hoffe, du konntest etwas zum Nachdenken mitnehmen und gerne nehmen wir auch wieder einige Sternchen als Bewertung von dir mit, wenn es dir gefallen hat oder auch eine Empfehlung an andere. Ich hoffe, wir hören uns in der nächsten Episode wieder oder was noch besser wäre, wir sehen uns auf einem unserer Seminare, die du auf unserer Webseite www.blackbox-protokoll.de findest. Damit verabschieden sich Rainer Mees, Alexander Schelle und ich. Am Mikrofon war heute Thomas Heine. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.